Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und in dieser Folge geht es wieder um den Fall Christian Pilnacek. Es ist der mittlerweile 18. Teil dieser Serie. Ja, im Zentrum dieser Episode steht die Antwort auf zwei Fragen. Erstens, wer hatte Sebastian Kurz eigentlich am Vormittag des 20. Oktober 2023 über einen Suizid des Sektionschefs informiert? Kleiner Spoiler, der Anwalt war's. Sagt zumindest der Anwalt. Ja, und zweitens, was steht in den Privatgutachten von Peter Pilz zu den Todesumständen des Sektionschefs? Es gibt ja Leute, die glauben, da stünde gar nichts drin, weshalb Peter Pilz sie bisher nicht herausgeben wollte. Nun, auch darauf gibt's heute eine Antwort. Auf zack, zack wurde jetzt ein erstes Gutachten, also konkret eine Stellungnahme eines Sachverständigen, veröffentlicht. Ja, vorneweg noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 20. September erscheinen Peter Hocheggers Memoiren Die Schattenrepublik im Verlag Edition A. Ja, wir begleiten das mit einer Podcast-Serie mit Videos und Theaterauftritten. Und da wird dann neben Peter Hochegger auch der Journalist und Autor Stefan Kaltenbrunner zu hören und zu sehen sein, der mit Peter Hochegger an dem Buch gearbeitet hat. Ich habe Stefan um eine Wortspende zu dem Projekt gebeten und die spielen wir jetzt ein.
Hallo liebe Dunkelkammer-Zuhörerinnen, hier spricht Stefan Kaltenbrunner mit einer kleinen Werbeeinschaltung. Michael Nikbasch und meine Wenigkeit haben eine sechsteilige Podcast-Serie produziert mit dem Titel Geld, Macht und Gier. Und dabei haben wir einen sehr besonderen Gast, und zwar Peter Hochegger. Genau, das ist jener Peter Hochegger, den wir ja alle aus den Buburg- und Telekom-Prozessen kennen und der bekanntlich gemeinsam mit Karl-Heinz Grasser und Walter Maischberger von der Republik viele Millionen Euro ergaunerte. Peter Hochegger war über Jahrzehnte der mächtigste PR-Berater in diesem Land und jetzt hat er seine Biografie geschrieben, Die Schattenrepublik, ein Lobbyist packt aus. Und ohne, dass ich jetzt groß spoilern möchte, Hochegger packt wirklich aus und erzählt abseits von Buburg und Telekom, bei welchen dubiosen Geschäften er noch alles seine Finger mit im Spiel hatte. Und ich sag mal so, Opfer seiner Machenschaften waren wir alle. Den Podcast gibt es ab 22. September nicht nur auf diesem Kanal zu hören, sondern ab 29. September auch in der Kulisse in Wien zu sehen. Dort werden wir gemeinsam mit Peter Hochegger auf der Bühne die letzten 40 Jahre österreichische Korruptionsgeschichte vermessen. Schalten Sie ein oder kommen Sie vorbei, es würde uns sehr freuen.
Zurück zum Fall Pilnacek. Am 9. September wurde am Landesgericht für Strafsachen in Wien wieder in einer Mediensache gegen den Verlag Zack Media verhandelt. Drei Polizisten und eine Polizistin wollen Peter Pilz Pilnacek Buch vom Markt holen lassen, weil sie sich darin verunglimpft fühlen und zu Unrecht in die Nähe von Amtsmissbrauch gerückt sehen. Im bisherigen Verfahrensverlauf wurde viel und teils sehr detailliert über die polizeilichen Amtshandlungen nach dem Auffinden von Pilnaceks Leichnam am Morgen des 20. Oktober 2023 gesprochen. Was jetzt allerdings nicht heißt, dass bisher auch alles einen Sinn ergeben hätte. Gehen wir also zum jüngsten Prozesstag. Da war zunächst der Wiener Anwalt Otto Dietrich als Zeuge dran. Er hatte Sebastian Kurz in dessen Falschaussageprozess vertreten, der ja mit einem Freispruch in zweiter Instanz endete. Ja, Otto Dietrich war also gekommen, um als Zeuge unter Wahrheitspflicht darüber auszusagen, wie Sebastian Kurz vom Suizid des Sektionschefs erfahren hatte und vor allem wann. Ja, rufen wir nochmal in Erinnerung, was Sebastian Kurz am Nachmittag des 20. Oktober nach dem Verlassen des Gerichtssaales gegenüber Medienleuten zum Tod von Christian Pilnacek gesagt hat. Die nachfolgende Aufnahme vom 20. Oktober 23 stammt von Puls 24.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin froh, dass ich heute vor dem Richter meine Sicht der Dinge darlegen durfte, aber um ehrlich zu sein, am heutigen Tag ist es vor allem der Tod von Christian Pilnacek, der mich extrem betroffen macht. Ich habe gestern Abend noch mit ihm telefoniert Und wenige Stunden später hat er sich das Leben genommen. Ich habe in den letzten Jahren miterlebt, wie mit ihm umgegangen worden ist. Und ich habe in den letzten Jahren miterlebt, was das auch mit ihm gemacht hat. Ich glaube, jetzt kann das keiner mehr rückgängig machen. Aber es ist vielleicht doch ein Moment, um einmal innezuhalten und sich auch bewusst zu machen, wie hier teilweise agiert wird. Ich kannte ihn gut. Es ist für mich nach wie vor irgendwie fast unbeschreiblich, dass ich wenige Stunden vor seinem Tod mit ihm noch telefoniert habe. Und mein Mitgefühl gilt seiner gesamten Familie. Vielen Dank.
Ja, Sebastian Kurz und Christian Pilnacek, die hatten gerade rund um dieses Falschaussageverfahren viel Kontakt. Davon hat einerseits Pilnaceks Freundin Karin Wurm berichtet, andererseits fand sich auf Pilnaceks Laptop auch eine mehrseitige Unterlage, eine Art Prozessstrategie für dieses Kurzverfahren. Ja, bei der Zeugenbefragung von Rechtsanwalt Otto Dietrich am 9. September kam nun Folgendes heraus. Dietrich war demnach gemeinsam mit Sebastian Kurz bei einem Prozesstag im Falschaussageverfahren im großen Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichts Wien. Und das war am Vormittag des 20. Oktober und exakt um 9.28 Uhr bekam der Anwalt dann nach eigener Aussage eine kurze Nachricht aufs Handy. Ja, an die exakte Uhrzeit konnte er sich im Zeugenstand erinnern, an den exakten Wortlaut der Nachricht allerdings nicht. Laut Otto Dietrich stand in etwa drin, Pilnacek tot, angeblich Suizid. Wobei die Nachricht auch andersrum gelautet haben kann, also Pilnacek angeblich tot, Suizid. Ja, da war der Anwalt unschlüssig, die Nachricht selbst habe er jedenfalls nicht mehr, die sei gelöscht. Ja, so oder so, Otto Dietrich war es dann auch, der Sebastian Kurz nach eigener Aussage als erster über diese Todesnachricht informiert hat. Das war allerdings nicht gleich um 9.28 Uhr, sondern erst in einer Verhandlungspause gegen 11 Uhr. Dietrich versicherte auch, dass Kurz das bis dahin nicht gewusst habe und erschüttert gewesen sei. Ja, ich rekapituliere, der Anwalt wusste also um 9.28 Uhr, der Klient ab ca. 11 Uhr vom Ableben und dem angeblichen Suizid Pilnaceks. Ja. Die Frage liegt jetzt nahe, natürlich von wem der Anwalt die Nachricht hatte. Das hat Otto Dietrich im Zeugenstand nicht verraten. Er hat nur gesagt, sie kam aus Medienkreisen. Für mich ist das eine insofern verblüffende Wendung, als mir bis jetzt nicht klar war, wie schnell an diesem Morgen vom Suizid des Sektionschefs die Rede war. Otto Dietrich hat ja ausgesagt, dass er die Nachricht um 9.28 Uhr erhalten hat. Ja, das ist deshalb bemerkenswert, weil um 9.28 Uhr die kriminalpolizeiliche Leichenbeschau im Beisein der Gemeinde- und Notärztin Dagmar W. noch gar nicht begonnen hatte. Wir erinnern uns, um 7.51 Uhr meldete ein Baggerfahrer der Via Donau die Sichtung eines im Wasser treibenden, leblosen Körpers in einem Seitenarm der Donau bei Rossatz, unweit von Krems. Ja, gegen 8:45 waren dann die ersten Polizeikräfte da, so auch die Feuerwehr. Sie barg den am Rücken treibenden Toten aus dem Wasser. Wenig später war auch die Ärztin Dagmar W. am Ort des Geschehens. Die kriminalpolizeiliche Leichenbeschau, die fand dann am Ufer des Seitenarms statt und laut dem Polizeiprotokoll war das um 9.30 Uhr. Es soll also heißen, 2 Minuten bevor die Ärztin überhaupt mit der Leichenbeschau begonnen hatte, hatte der Anwalt von Sebastian Kurz schon aus Medienkreisen die Nachricht vom angeblichen Suizid des Sektionschefs am Handy. Wenn man es genau nimmt, dann hatte die Ärztin Christian Pilnacek zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal formell für tot erklärt, weil die Leichenbeschau noch nicht begonnen hatte. Nun reisen Depeschen ja bekanntlich sehr schnell im digitalen Zeitalter, aber das ging überaus schnell. Da war jemand seiner Zeit ziemlich voraus. Ja, nach Otto Dietrich trat dann Niederösterreichs Landespolizeidirektor Franz Popp in den Zeugenstand. Er ist auch einer jener Polizisten, die das Pilnacek-Buch von Peter Pilz vom Markt holen lassen wollen. Ja, und das Buch hat übrigens nach eigenem Bekunden zumindest in Auszügen gelesen. Ja, auch der Landespolizeidirektor wurde gefragt, wann er erstmals gehört hatte, dass bei Pilnacek von einem Suizid ausgegangen werde. Ja, das sei am 20. Oktober nach 10 Uhr vormittags gewesen, berichtete Popp im Zeugenstand. Laut der Aussage des Landespolizeidirektors wurde er zunächst um 8.30 Uhr von Bundespolizeidirektor Michael Takacs telefonisch über das Ableben von Pilnacek informiert. Ja, Popp informierte daraufhin den zuständigen Bezirkspolizeikommandanten, nicht aber die Mordermittler des Landeskriminalamts. Ja, wie das Landeskriminalamt bei dieser Geschichte ins Spiel kam, das konnte Popps Befragung nicht klären. Auf die Frage, wer damals entschieden habe, das LKA hinzuzuziehen, entgegnete Popp, das wisse er nicht. Er wusste allerdings noch ungefähr, wann er erstmals vom Suizid des Sektionschefs gehört hatte. Das habe er am 20.10. nach 10 Uhr erfahren, und zwar von seinem Pressesprecher. Der habe ihm am Rande einer Sitzung erzählt, dass bei Pilnacek ein Suizid wahrscheinlich sei und es bereits Presseanfragen gäbe. Woher der Pressesprecher die wahrscheinlichen Todesumstände Pilnaceks kannte, das konnte Popp wiederum nicht beantworten. Wenn das so stimmt, dann ist das aus zweierlei Gründen bemerkenswert. Erstens, die Nachricht schaffte es vom Ufer des Seitenarms schneller in Medienkreise und dann zum Anwalt von Sebastian Kurz, als sie zu Niederösterreichs Landespolizeidirektor Franz Popp gelangte. Wie gesagt, Otto Dietrich bekam den Hinweis um 9.28 Uhr, der niederösterreichische Polizeichef erst mehr als eine halbe Stunde danach. Vielleicht stimmt da was mit den Kommunikationswegen nicht in Niederösterreich, oder vielleicht gehört das auch so, man weiß es nicht. Ja, zweitens, und das ist noch bemerkenswerter, als Franz Popp vom angenommenen Suizid erfuhr, da hatte die Ärztin Dagmar W. die Leichenbeschau bereits abgeschlossen. Und sie war zu folgendem Befund gelangt. Todesursache nicht feststellbar, Fremdverschulden nicht auszuschließen, Obduktion erforderlich. Das war am Vormittag des 20. Oktober tatsächlich die einzige valide medizinische Aussage zum Ableben von Christian Pilnacek. Und es ist schon erstaunlich, dass die Feststellungen der Ärztin zu den unklaren Todesumständen weder zum Pressesprecher der Polizei noch zum Landespolizeidirektor in Niederösterreich durchdrangen, von den Medien ganz zu schweigen, da wie dort blieb nur der Suizid hängen. All das passierte übrigens 6 Tage vor der Obduktion, die dann auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Krems erst am 26. Oktober 2023 vorgenommen wurde. Der gerichtsmedizinische Gutachter, ich nenne ihn Dr. M., ja, der machte zu den Todesumständen oder den Absichten in seinem Gutachten keine Angaben. Er stellte Tod durch Ertrinken fest, wobei er in seiner Zusammenfassung darauf hinwies, dass sich bei der Obduktion keine eindeutigen Hinweise auf eine grobe Gewalteinwirkung durch Dritte ergeben hatten. Ja, keine eindeutigen Hinweise auf grobe Gewalteinwirkung. Ich betone das deshalb, und ich habe es auch schon in der Vergangenheit getan, weil das Landeskriminalamt Niederösterreich in seinem Abschlussbericht für die Staatsanwaltschaft Krems dann eine andere Formulierung verwendet hat. Dort hieß es unter Bezugnahme auf den gerichtsmedizinischen Gutachter lediglich keine Hinweise auf Gewalteinwirkung durch Dritte. So deutlich hatte das der Gerichtsmediziner nicht geschrieben. Ja, und beim LKA hat man schlicht die Adjektive eindeutig und grob weggelassen, und das sorgte dann für eine inhaltliche Zuspitzung für die Staatsanwaltschaft Krems. Apropos Staatsanwaltschaft Krems, sie ist des Falles Pilnacek mittlerweile entbunden. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat verfügt, dass nunmehr die Staatsanwaltschaft Eisenstadt zu prüfen hat, ob die Todesnacht des Sektionschefs staatsanwaltschaftlich neu aufgerollt wird. Dadurch soll, durch diesen Staatsanwaltschaftswechsel, soll die volle Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit in diesem Fall gewährleistet sein und jeder Anschein einer Befangenheit hintangehalten werden, schreibt die Oberstaatsanwaltschaft dazu. Ja, die Staatsanwaltschaft Krems hat sich in dieser Sache nicht mit Ruhm gekleckert. Schauen wir mal, was Eisenstadt jetzt macht. Ein Anfang wäre es zum Beispiel, jene medizinischen Privatgutachten zu beschaffen, die Peter Pilz bzw. dessen Anwalt Volker Zackmann in Auftrag gegeben haben. Ja, diese Gutachten sind geeignet, die Feststellungen des gerichtsmedizinischen Gutachters Dr. M. im Fall Pilnacek auf mehreren Ebenen zu erschüttern. Ja, ich habe dazu in den vergangenen Wochen mehrfach Zuschriften bekommen mit der Frage, wieso Peter Pilz die Gutachten nicht einfach rausrückt. Hörerin Martina schrieb mir dazu: Hat Peter Pilz etwas zu verstecken? Sind die Gutachten vielleicht gar nichts wert? Hörer Wolfgang schrieb: Handelt es sich vielleicht um sachlich unhaltbare Gefälligkeitsgutachten? Welche anderen nachvollziehbaren Gründe könnte es geben? Auch hier könnte man viel spekulieren. Was sagt die Dunkelkammer und Peter Pilz dazu? Ich habe dazu nichts gehört. Ja, tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft Krems ja versucht, die Gutachten bei den Sachverständigen einzufordern. Die haben das aber abgelehnt und auf die Auftraggeber verwiesen. In einem Fall hat Krems deshalb dann sogar den deutschen Rechtsweg bestritten, was umständlicher ja auch nicht mehr geht. Denn bei Peter Pilz oder Volker Sackmann in Wien hat die Staatsanwaltschaft Krems über Monate hinweg nicht ein einziges Mal angeklopft. Und hätte sie angeklopft, wären die Gutachten längst übermittelt worden. Ich zitiere jetzt Peter Pilz, den ich auf Anfrage meiner Hörerinnen und Hörer angesprochen habe, und er sagt, die hätten mich nur zu fragen gebraucht. Mittlerweile ist aber eh alles anders, denn zeitgleich mit der Aufzeichnung dieser Episode veröffentlicht Peter Pilz auf Zack Zack nun den ersten Teil der Privatgutachten. Ganz konkret ist es eine Stellungnahme vom Berliner Rechtsmediziner Michael Zokos. Ja, Zokos hatte von Anwalt Volker Zackmann das gerichtsmedizinische Gutachten von Dr. M. und dazu auch die ergänzenden chemisch-toxikologischen bzw. histologischen Auswertungen aus Wien zur Stellungnahme vorgelegt bekommen, wenn auch keine Fotos der Obduktion. Ja, ohne die Fotos hatte Michael Zokos keinen vollständigen Überblick, darauf weist er auch hin, das ist auch durchaus eine Einschränkung, aber er hat eine ganze Reihe von interessanten Festlegungen getroffen rund um den Ertrinkungstod, den der Gutachter Dr. M. festgestellt hatte. Ja, ich fasse es gleich zusammen, für Michael Zokos ist der Ertrinkungstod von Christian Pilnacek schon anhand der zur Verfügung gestellten Gutachten alles andere als erwiesen. Ich zitiere mal einige Passagen aus der Stellungnahme von Zokos, die Zack Zack in einem Dokument zusammengefasst hat. Ja, massive Hirnschwellung. Pilnacek hatte eine massive Hirnschwellung, 1790 Gramm, nicht typisch für Ertrinken. Rechtsmedizinisch spricht massive Hirnschwellung für Intoxikation, Klammer auf Vergiftung, Klammer zu, die labormäßig bei Pilnacek nicht nachgewiesen wurde, oder ein Schädelhirntrauma. Keine Mitlinienüberlagerung der Lungen, wie üblich bei Ertrinken, aber Lungen als voluminös beschrieben. Kein Schaumpilz in Luftröhre oder Bronchien, wie es typisch für Ertrinken wäre. Brustaorta ohne Hämolysezeichen, wie nicht ganz selten in Ertrinkungsfällen zu beobachten. Herz erheblich vergrößert, Massenzunahme, 635 Gramm. Die histologischen Befunde ergeben keinerlei Anhalt für frische Absterbebezirke im Herzmuskel oder sonstige Erkrankungen, die zum Beispiel einen plötzlichen Bewusstseinsverlust mit nachfolgendem ins Wasser fallen erklären würden. Beschreibung typischer Ertrinkungslungen mit Baltoff-Flecken, aber eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, im vorliegenden Fall würde man von Raucheremphysem sprechen, sieht makroskopisch und mikroskopisch identisch aus, sodass diese Befunde zwar zu einem Ertrinken passen könnten, es aber keinesfalls belegen oder gar beweisen. Beschreibung Makroskopie der Milz ist mit einem Ertrinken vereinbar. Magen, die Drei-Phasen-Bildung spricht lediglich dafür, dass der Leichnam sich nach dem Tode im Wasser befand und ist keinesfalls ein Vitalzeichen des Ertrinkens. Ja, der deutsche Rechtsmediziner hat sich auch mit den zahlreichen Verletzungen am Leichnam von Christian Pilnacek beschäftigt, dabei aber auch darauf hingewiesen, dass er eben keine Fotos vorliegen hatte. Pilnacek hatte ja, ich habe das schon berichtet, teils kräftige Einblutungen und das unter anderem in die Muskulatur von Rücken, Hüfte und Oberschenkel. Und der Sachverständige schreibt über diese Verletzungen unter anderem Folgendes. Eine Entstehung als Widerlagerverletzung, Klammer auf, Opfer liegt auf dem Rücken, während Druck auf den Körper ausgeübt wird, Klammer zu, ist genauso wie Entstehung als Erstickungsblutungen, Klammer ertrinken, Klammer zu, möglich, aber nicht beweisbar. Die Entscheidung, ob äußere Gewalt oder Ersticken, Ertrinken, ist durch die Prüfung, ob sich auf den Obduktionsfotos Hämatome an den korrespondierten Hautarealen finden, möglich. Zitat Ende. Ja, das und einiges mehr führt den Gutachter dann zu folgender Zusammenfassung. Die ist ein bisschen länger, aber ich lese das sinnvollerweise einfach vor, weil es sind eben die Worte des Gutachters Michael Zokos. Wenn hier vom Unterzeichnenden die Rede ist, dann ist damit Michael Zokos gemeint. Zitat. Die Feststellung im Obduktionsgutachten, eindeutige Hinweise auf eine Gewalteinwirkung ergaben sich nicht, bedeutet nicht, dass rechtsmedizinisch eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen wurde und kann aus Sicht des Unterzeichnenden nicht als Freibrief zur Einstellung weiterer Ermittlungen durch die zuständigen Ermittlungsbehörden genutzt werden. Was aus Sicht des Unterzeichnenden jedoch eine gravierende Fehleinschätzung des Rechtsmediziners Dr. M. ist, ist überhaupt die Einschätzung, dass es keine eindeutigen Hinweise auf eine Gewalteinwirkung am Leichnam gab. Dies ist nicht nachzuvollziehen. Es sei denn, Herr Dr. M. hatte detaillierte Schilderungen zur Bergung des Leichnams von Christian Pilnacek vorliegen, sowie entsprechendes Fotomaterial von der Bergung, sodass er alle im Sektionsprotokoll näher beschriebenen Verletzungen als Folge einer forcierten Bergung des Leichnams interpretiert hat. Bis zur Klärung dieses Punktes und Einsichtnahme in die Fotodokumentation von Leichenauffindung und Obduktion sind die im Obduktionsprotokoll näher beschriebenen Verletzungen am Kopf, Stirn, Augenbraue rechtsseitig und in der Halsmuskulatur linksseitig als Folge stumpfer äußerer Gewalt, sehr wahrscheinlich durch Schläge, zu interpretieren. Hierzu würden die möglichen Abwehrverletzungen, Zitat Parierverletzungen, Zitat Ende, am linken Unterarm und rechter Hand passen. Natürlich kommt auch ein mehrfaches, allerdings nicht zu erklärendes Sturzgeschehen in Betracht für die zahlreichen im Obduktionsprotokoll dokumentierten Verletzungen. Ja, und dann schreibt Michael Zokos auch noch, grundsätzlich handelt es sich um ein solides Obduktionsprotokoll, in dem die relevanten Befunde nachvollziehbar und manierlich beschrieben sind. Allerdings vermisst der Unterzeichner die dann doch aufgrund der Gesamtkonstellation ganz entscheidende Frage, wie gelangte Christian Pilnacek ins Wasser? Was die von Dr. M. festgestellte Todesursache Ertrinken anbelangt, für ein Ertrinken liegen keinerlei wirklich überzeugende Obduktionsbefunde vor. Im Gegenteil, die für ein Ertrinken typischen Befunde fehlen fast gänzlich. Die von Dr. M. als Ertrinkungsbefunde eingestuften Obduktionsbefunde sind unspezifisch, um nicht zu sagen, relevante Ertrinkungsbefunde fehlen. Die Feststellung des Rechtsmediziners Dr. M. in seinem Obduktionsgutachten, auch fanden sich keine Verletzungen an für ein gewaltsames Unterwasserdrücken typischen Lokalisationen, ist in zweierlei Hinsicht unhaltbar. Rechtsmedizinisch gibt es keine typischen Lokalisationen für ein gewaltsames Unterwasserdrücken und ein solches kann natürlich gerade bei der von Christian Pilnacek zum Todeszeitpunkt getragenen Kleidung völlig spurenarm ablaufen. Dr. M. schreibt, keine Einschränkung der Handlungsfähigkeit wäre durch die Obduktionsbefunde und nachfolgende Toxikologie festzustellen gewesen. Aber wieso ist Christian Pilnacek dann ins Wasser gelangt? Ursächlich können Unfall, Suizid oder Tötungsdelikt sein und eine Einschätzung ist, basierend auf den bisher dem Unterzeichner vorliegenden Unterlagen und in Ermangelung von Fotos, bisher nicht weiter möglich. Zitat Ende. Ja, also Zweifel wären also von fachkundiger Seite angemeldet. Möglicherweise ergibt sich bald auch die Gelegenheit, die Argumente des Wiener Gerichtsmediziners Dr. M. zu hören. Er ist im Medienverfahren gegen ZAK Media mittlerweile als Zeuge beantragt. Ja, die nächsten Prozesstage sind dann am 20. Oktober, am 21. und am 23., wenn ich es richtig im Kopf habe, 20. Oktober, Todestag von Christian Pilnacek, bezeichnenderweise. Ja, abgesehen davon, von dieser ersten Stellungnahme von Michael Zokos gibt es noch eine zweite ergänzende, dazu noch ein Gutachten vom Tiroler Sachverständigen Stefano Longato und auch eine Stellungnahme des Wiener Unfallchirurgen. Und ich gehe davon aus, dass das alles alsbald öffentlich zugänglich sein wird. Das wird also nicht die letzte Ausgabe der Dunkelkammer in dieser Sache gewesen sein. Nun denn, das war's fürs heute. Danke fürs Zuhören.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.